Jesus, unser hoher Priester, ihr könnt mir bestimmt sagen, wofür braucht man einen Priester? Ja, merkwürdig. Jetzt sitzt ihr hier, einen Priester brauchen wir nicht. Also ich bin keiner, ne? Das wollte ich nur gesagt haben. Also Priester ist nicht gleich Pastor, so nicht. Ja, braucht ihr einen Mittler? Zwischen wem denn? Ja, Moment, das ist die typisch fromme Antwort. Nee, so einfach kommt er nicht aus der Nummer raus. Okay, wozu braucht man einen Beistand? Bitte? Zum Zuhören? Da brauche ich einen Zuhörer, brauche ich dann Beistand? Vor Gericht, das hört sich schon spannender an, genau. Ein Anwalt oder Beistand, jemand, der auf meiner Seite ist, der für meine Interessen eintritt, da wären wir vielleicht schon ein kleines Stückchen dichter dran. Für den heutigen Sonntag ist dieser Text vorgeschlagen. Rika hat das schon einmal vorweggenommen und das ist auch gut so, weil ich weiß nicht, wo, an welcher Stelle ihr etwas mit dem hohen Priester zu tun habt, so im Alltag. Wenn wir schon uns mit dem Priester schwer tun, zu sagen, ja, Katholizismus, nee, wir sind in der Freikirche, also haben wir da nicht einen Beistand oder Anwalt. In aller Regel möchte ich mit dem nichts zu tun haben, weil das setzt ja voraus, da könnte irgendwas auf mich zukommen, wo ich ihn unbedingt brauche. Also, nur der Text, um den es geht, der steht im Hebräerbrief, sprich die Empfänger, das sind jüdische Leute mit jüdischem Hintergrund, die in ihrer Tradition verwurzelt sind und für die solche Begriffe, hohe Priester und ich frage euch gleich übrigens noch nach mehr, da sind sie drin verwurzelt, das kennen die, das ist sozusagen ihr kleines Einmaleins. Und der Hebräerbrief ist an und für sich selbst ein Mutmachbrief, so muss man sagen. Das heißt, weil Menschen mit Jesus unterwegs sind, müssen sie um ihr Leben fürchten. Weil sie an Jesus glauben, werden sie verfolgt, sie werden verhaftet, sie werden gefoltert. Viele sterben qualvoll am Kreuz oder werden von wilden Hunden zerfleischt. Brutalität pur. Kein Wunder also, dass viele Christen da ins Rotieren oder ins Zweifeln kommen möglicherweise, angesichts dieser täglichen Bedrohung, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Wie soll das gehen? Mit Glauben, durchhalten, festhalten. Wo bekommen wir Halt her, Ermutigung? Und genau das versucht dieser Schreiber sozusagen ihnen nahezubringen, zu sagen, ihr habt einen Halt, ihr habt eine Hoffnung. Und genau das, deswegen möchte ich uns das auch noch einmal lesen aus Hebräer 4. Wir haben einen großen Hohepriester, der alle Himmel durchschritten hat. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Lasst uns also an dem Bekenntnis zu ihm festhalten. Er ist kein Hohepriester, der nicht mit unseren Schwachheiten mitleiden könnte. Er wurde genau wie wir in jeder Hinsicht auf die Probe gestellt. Nur war er ohne Sünde. Lasst uns also voller Zuversicht vor den Thron Gottes treten. So können wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Und so werden wir zur rechten Zeit Hilfe bekommen. Ich behaupte mal auf den ersten Blick einen Text, wo er sagt, na, ich verstehe zur Hälfte Bahnhof. Manches kommt mir, wenn ich Spanisch, doch Hebräisch vor vom Hintergrund. Also, was können wir lernen? Was ist so für uns die Botschaft? Und ich glaube, das geht um zwei Seiten hier ganz deutlich. Einmal geht es darum, wirklich um das, was wir haben. Das ist ja keine Aufforderung. Wir haben einen Hohepriester. Nicht wir müssten, wir sollen oder sucht euch, all das ist nicht gegeben. Uns wird das vor Augen geführt, wer ist Jesus für uns als Christen? Und zweitens, wir werden ermutigt, aufgefordert, darauf zu reagieren. Ich habe das versucht deutlich zu machen, dieses lasst uns. eine Sprachform zu sagen, so einer gegenseitigen Ermutigung und Aufforderung wollen wir. Und dem möchte ich kurz nachgehen. Also einmal dieses erste, Jesus ist für uns. Anknüpfend an den jüdischen Kultus und den Tempel wird uns Jesus als Hohepriester vorgestellt. Im Bibelgesprächskreis sind wir im Hebräerbrief unterwegs, deswegen, wir haben vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen kleinen Vorsprung. Aber was ist die Aufgabe eines solchen hohen Priesters? Eines Anwalts, okay, aber eines hohen Priesters. Und ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, um so das eine oder andere dran zu entdecken. Ich muss mich bremsen, bei mir geht nämlich die Begeisterung damit durch, weil ich merke, wie viel da drin steckt schon vom Alten Testament her. Der hohe Priester, der trägt auf seiner Brust ein Schild mit 12 Edelsteinen und die sind Symbol für die 12 Stämme Israels. Das heißt, es ist ein Hinweis dafür, dass der hohe Priester das ganze Volk sozusagen auf seinem Herzen trägt. Die sind immer an ihm dran und er soll sie priesterlich, da haben wir den Priester dann ja doch mit drin, vor Gott vertreten. Er ist so ein Bindeglied zwischen dem Volk und Gott. Und dann kommt es das andere dazu, dass im Tempel, dass es dort zwei Abteilungen gab. Eigentlich noch mehr, wenn man so wollte, den Vorhof noch, aber jetzt im Tempel selber gab es das Heilige und das Allerheiligste. Und im Allerheiligsten, dort ist die Bundeslade mit dem Inhalt der Gebottafeln, dem Krug mit Manna, Aarons grünen Stab. All das schiebe ich heute mal beiseite, aber es lohnt sich, dem nachzugehen. Aber das führt heute zu weit. Und dann der Deckel obendrauf sozusagen. Ich wollte euch schon fragen, wer den Begriff Kaporet schon mal gehört hat. Hört sich nach kaputt an, ist aber ganz heil, das ist der Deckel obendrauf und ein Ort der Gegenwart Gottes ist. Es wird auch von Martin Luther hat diesen Deckel als Gnadenstuhl bezeichnet, Gnadenthron eigentlich, also der Ort, wo Gott gegenwärtig ist und der Hohepriester einmal im Jahr mit Blut drauf sprengte. Als ein Bild dafür, dass Gott nur noch bis zum Blut guckt und alles, was da drunter an Schuld ist, es ist weg. Für uns irgendwie merkwürdig und fremd, ja. Und genau, es ist Ort der Gegenwart Gottes. Und in diesem Allerheiligsten durfte eine Person einmal im Jahr rein. Es war abgetrennt durch den Vorhang. Eine Person einmal im Jahr am großen Versöhnungstag durfte er, der hohe Priester, dort hineintreten, um für das Volk Gottes Versöhnung zu wirken, so heißt es in der Fachterminologie. Nur, ein Haken hatte es doch noch. Der durfte auch nicht einfach rein, sondern der musste erstmal für das eigene Versagen Opfer bringen. Also erstmal Opfer bringen. Eigentlich könnten wir ja fast sagen beim Abendmahl, ihr habt was falsch gemacht. Also eigentlich müsst ihr Austeiler erst einmal Brot und Kelch nehmen. Und dann könnt ihr es hinterher weitergeben, als Bild, nur als Bild dafür zu sagen, ja, also, und dieses Opfer, was dieser hohe Priester brachte, ihr könnt das erstmal aufnehmen, ich baue noch gleich eine Brücke zu uns, das galt für das ganze Volk, aber nur für ein Jahr. Und dann musste es wiederholt werden. Und es musste wieder geopfert werden und. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat sich eigentlich mit Jesus daran geändert? Weil wir sind keine Juden. Jesus war Jude, ja, er gehörte zum jüdischen Volk. Aber wir leben im Neuen Testament. Was hat sich geändert? Jesus brauchte kein Opfer für die eigenen Sünden zu bringen, weil da war nichts. Zwischen ihm und Gott gab es keine Trennung. Da hat sich nichts eingeschlichen. Und es brauchte auch kein Opfertier mehr. Aus und vorbei, weil Jesus sich selber als Opfer gebracht hat. Jesaja 53 finden wir schon so diesen Hinweis darauf, dass das gilt. Jesus hat die Schuld nicht nur eines Volkes, sondern der ganzen Welt auf sich genommen. Und nicht jedes Jahr neu, sondern ein für alle Mal. Ich weiß nicht, ob wir das begreifen können. Das geht über mein Denken raus, zu sagen, das gilt für alle Menschen, die vor mir waren, die nach mir sein werden. Das reicht aus, weil Gott selber in seinem Sohn ja in diese Bresche eintritt. Und das Gute ist, dass Jesus unsere Schwächen kennt. Kommt er jetzt? Da. Hier steht ein Begriff, da steht wirklich Sympathie. Und Sympathie meint eben halt nicht, oft nicht das, was wir so darin empfinden, naja, du bist mir sympathisch oder jemand ist mir vielleicht weniger oder ganz unsympathisch, sondern Sympathie heißt, Jesus fühlt mit uns mit. Es gibt ja manchmal so Abstände, wo man sagt, naja, wenn ich an einen Richter denke, den würde ich nicht unbedingt duzen oder den Bürgermeister, je nachdem, wenn ich nicht mit dem befreundet bin oder Bundeskanzler, Bundespräsident oder sonst, sage ich ja nicht Hallo du. Jesus ist an unserer Seite. Jesus ist Mensch geworden. Jesus ist mit uns auf Augenhöhe. Er weiß, was Versuchung ist. Er weiß, was Schmerz ist. Er weiß, was Trauer ist. Jesus ist selber auf Herz und Nieren geprüft worden. Aber er ist nicht schwach geworden, im Gegensatz zu jedem von uns. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das Besondere ist eben halt, dass wir durch Jesus Zugang zum Vater haben. Er ist nicht nur die Tür, wie er selber gesagt hat, aber durch Jesus haben wir diesen Zugang zu Gott. Ich habe das mal per Bild mitgebracht. Als Jesus starb, riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten durch. Ich habe ja gesagt, einmal im Jahr eine Person Zutritt. Nächstes Jahr eine Person einmal. Jetzt ist dieser trennende Vorhang kaputt. Und der bleibt kaputt. Das heißt, jeder darf rein. Das ist eben halt nicht so, wie, was weiß ich, wir müssen draußen bleiben. Das finden wir ja manchmal an irgendwelchen Türen, so meistens auf Hunde ausgelegt, zu sagen, die dürfen hier nicht rein. Das galt für jeden Juden, das galt für jeden Menschen. Du darfst hier nicht rein, für jeden Priester, du darfst hier nicht rein. Und jetzt heißt es, herzlich willkommen. Komm zu mir, herzlich willkommen, also eine Einladung zu Gott selber. Und deshalb brauchen wir keinen Vermittler mehr. Keinen anderen, keinen Menschen, der in irgendeiner Form hier für uns eintritt, sondern zu Gott kann jeder Einzelne kommen. Das bietet er jedem Menschen weltweit an. Ganz egal, jung, alt, Muslim, Buddhist, Araber, Chinese, Afrikaner, Atheist, religiöser Mensch, quer oder. Jesus bietet das jedem an. Ich glaube, das ist noch Lerneffekt für uns. Zu sagen, er unterscheidet eben nicht sympathisch oder erstmal perfekt oder ein bisschen besser geworden. Jesus bietet das jedem an. Guckt euch die Leute im Neuen Testament an, mit denen Jesus Umgang hatte. Sünder, Zöllner etc., die Outlaws der damaligen Gesellschaft, die durften alle dabei sein. Also, und hier kommt wieder, das kann man hier auch noch sehen, ist es da sichtbar bei dem hohen Priester, dieser Brustschild. Nicht nur ein Volk, sondern Jesus hat jeden Menschen, Jesus hat dich auf seinem Herzen. Das ist sein Wunsch und deswegen gilt das für uns. Also, das ist seine Einladung an uns und das ist nämlich genau das Zweite mit dieser Aufforderung, diese beiden Reaktionen. Lasst uns am Bekenntnis festhalten und lasst uns vor Gottes Thron treten. Und dieses lasst uns am Bekenntnis festhalten, das kennen wir. Zu besonderen Anlässen gibt es solche Sachen. Wir haben Taufe gehabt, ihr habt heute Nachmittag Taufe, das ist schön und da freuen wir uns auch drüber, dass das genutzt werden kann. Aber da erwarten wir bei einer Taufe Meister ein Bekenntnis. Mit Herzklopfen oder Nora mit Herzklopfen, aber individuell, ganz persönlich, ein Bekenntnis zu Jesus Christus. Genau das gehört dazu. Oder bei einer Berufung gehört es auch mit dazu. Wofür stehst du? Was ist es? Oder ein Bekenntnis angesichts einer Eheschließung. Auch da, man bekennt sich zueinander. Willst du? Das ist ein Versprechen. das gehört dazu. Aber die eigentliche Herausforderung ist nicht dieser kurze Moment. Ganz egal, ob bei Eheschließung oder irgendwo Arbeitsantritt oder Taufe. Also als Bild dafür, hier geht's jetzt los mit Jesus. Sondern die Herausforderung ist dieses Ja durchzuhalten. In einer Ehe, dass dem einen großen Ja, diesen Menschen liebe ich, mit diesem Menschen will ich alt werden, in guten und in schlechten Zeiten will ich unterwegs sein. Und dann will das im Alltag gelebt werden. Und wer ehrlich ist, der weiß, das ist die eigentliche Arbeit. Das Ja, das ist so im Überschwang vielleicht noch, mit Begeisterung. Als Christ zu sagen, ja, ich bekenne mich zu Jesus. Und dann holt mich mein Alltag wieder ein. Und dann soll ich freundlich sein hinterm Steuer, an der Kasse bei Aldi, Lidl und sonst wo. Oder eben halt auch in der Begegnung, auch in der Gemeinde. Es gibt da ja auch ne, die Leute, die es einem schwer machen, sie lieb zu haben. Und andere, die kann man alle umärmeln. Also auch das haben wir hier. Dieses Ja miteinander zu haben. Also einmal da, lasst uns an diesem Bekenntnis festhalten. Man erinnert sich gegenseitig. Wir wollen festhalten. Wie so an einem ja, Tau, einem Seil zu sagen, ich halte fest. Ich will nicht ins Rutschen kommen mit meinem Glauben. Das heißt also Christ sein. Nein, es geht weniger darum, um ein Christ sein, als vielmehr darum, das habe ich bei der Taufe auch gesagt, ein Jünger werden. Unterwegs sein, dranbleiben, eben festhalten, genau das. Aber was machen wir, wenn es uns etwas kostet? Weil das ist ja die Situation, habe ich ja gesagt. Wenn wir Farbe bekennen müssen, wenn wir nach unserer Meinung als Christen gefragt sind, ziehen wir den Kopf ein, wenn es um Gottes Werte geht? Gehen wir auf Tauchstationen oder wechseln wir chamäleonmäßig die Farbe und nehmen die Meinung der Umgebung an? Schwimmen wir mit bei dem, was alle machen? Oder haben wir den Mut zu sagen, hey, Leute, das geht nicht. Da kann ich nicht mitmachen. Das ist nicht nach Gottes Willen und Gottes Wort. Jesus hat selber gewarnt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde ich auch vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Bekenntnis oder verleugnen? Davor zwischen stehen wir. Und nochmal, deswegen habe ich es am Anfang gesagt, sonst denkt ihr, jetzt kommt na, pastoraler Druck, schlechtes Gewissen machen. Der Hebräerbriefschreiber will ermutigen. Er sagt, steht zu Jesus, haltet an ihm fest, bleibt an seinem Wort, gebt seine Werte nicht preis, auch dann, wenn es unangenehm wird, auch dann, wenn ihr belächelt, angefeindet werdet. Wenn es Repressalien bedeutet, auch das, wir können das nur ein klares, ein festes und vielleicht sogar ein lautes Bekenntnis zu Jesus, unserem Herrn, unserem Retter, Gottes Sohn, wenn wir wirklich an ihm dran sind. Jesus ist, und das möchte ich dir auch zusprechen, an deiner Seite. Er vertritt dich vor seinem Vater. Also insofern, Sabine, hole ich dich doch wieder rein. Als Mittler. Er vertritt uns. Aber es ist nicht das Erste, woran wir bei solchen Vokabeln denken. Die Frage ist jetzt ganz praktisch, wie hältst du das mit Jesus? Hältst du fest? Stehst du zu ihm? Und das Zweite, auch nochmal so eine Aufforderung. Lasst uns vor Gottes Thron treten. Ich weiß nicht, ob das für euch eine Erleichterung ist, dieses Bewusstsein. Ich kann zu jeder Zeit zu Gott kommen. Immer. 24/7. Wir haben Zutritt. Ich habe das eben schon angedeutet. Kein Priester, kein Vermittler, kein Heiliger ist notwendig. Ich darf mit Gott als meinem Vater reden. Und zwar in meiner Muttersprache. Ich darf mit ihm reden. Und wenn das Deutsch katastrophal sein sollte, das interessiert doch keinen. Gott kann alle Sprachen. Die Sprache des Herzens ist viel entscheidender als die Sprache der Lippen. Ich habe es schon mal erzählt und ich tue es hier an der Stelle nochmal. Ich habe das erlebt, wo dann jemand betete und er wurde kritisiert, weil er mich so ein bisschen durcheinander kriegte, in Sulana. Und das führte erst dazu, er hat nicht mehr gebetet. Das war traurig, das war katastrophal. Und dann hat er für sich seine Sprache wiederentdeckt, auf Plattdeutsch. Und dann war das für ihn ganz natürlich und er betete wieder. Das hat mich so irre gefreut, zu sagen, das ist genauso, wir haben vorhin das Vaterunser gebetet, wenn das jemand in seiner Muttersprache betet, ganz egal, ob platt, ob finnisch oder, hey, Gott versteht dich. Und wenn es nur ein Seufzer ist, auch das versteht er. Also, wir brauchen all das dazwischen nicht, wir dürfen direkt mit dem Chef sprechen, ich sage das mal, und das meine ich ganz respektvoll. Ich brauche keine Maria als Vorzimmerdame. Ich darf durch Jesus zu Gott, meinem Vater, durchtreten. Und gerade wenn ich schwach bin oder wir schwach werden, auf die Probe gestellt werden, angefeindet werden, es ist ein großes Vorrecht zu kommen, zu sagen, Herz auszuschütten. Das, was wir vielleicht einem anderen gar nicht sagen können, wollen, würden, das auszudrücken. Lasten abzulegen, aber auch den Dank. Sagen, Gott, das habe ich mit dir erlebt. Kleine Episode am Rande bei mir. Gestern passiert, ich gehe bei uns in den Keller und bei uns mit der Heizung, da muss noch was repariert werden. Da warten wir seit letztem Jahr drauf. Wir haben dann so einen schönen Eimer da unten runterstehen, weil es leckt. Und den habe ich irgendwie vergessen. Aber ich hatte wirklich so den Impuls, du musst da mal reingucken. Und ich sah, der Eimer, der war wirklich bis Oberkante, Unterlippe voll. Ich konnte also noch gerade rechtzeitig alles abschütten, bevor es dann ins Keller gelaufen wäre. Und sagen, okay, der eine sagt, es war Zufall. Für mich kam der Impuls ganz von oben zu sagen, geh da rein, guck. Das sind für mich so die Kleinigkeiten zu sagen, ja Gott, und ich danke dir für diese Erinnerung, für diese Kleinigkeit. Und dann heißt es in diesem Text auch, wer zu ihm kommt, zu Jesus kommt, der wird Barmherzigkeit empfangen, der wird Gnade finden, der wird Hilfe bekommen. Ich finde, das ist ein riesiges Geschenk, was uns hier angeboten wird durch Jesus. Das heißt eben auch nicht nur für uns selber, sondern auch, wir können das auch für andere annehmen, für andere uns für sie einsetzen, für die Menschen um uns herum, die uns am Herzen liegen, in der Familie, in der Gemeinde. So die Kranken, die wir vielleicht oft nicht nennen und doch die wir in der Gemeinde haben, ob das ein Jean-Marc ist, ob das Daniel, auch wenn er in unserer Mitte ist, aber auch da zu sagen, ja, eintreten, das wirklich tun, zu sagen, das vergesse ich nicht. Oder in Günther Grau im Bibelgesprächskreis. Ich nehme einfach nur ein paar heraus. Aber um deutlich zu machen, das sind Menschen, das sind Schicksale dahinter und das kann mir nicht gleichgültig sein. Das ist das, was Jesus tut. Für sie, für uns, für dich einsetzen. Und das alles, weil der Weg frei ist. Einfach, weil wir mit Gott reden können. Keine Opfer, keine Riten, keine Bedingungen, die wir brauchen. Jesus genügt. Er ist derjenige, um den es geht. Er ist der Weg nach Hause. Er ist der Weg ins Vaterhaus Gottes. Und das finde ich schön, mir das bewusst zu machen. Er will dir deine Angst nehmen und dich frei machen. Komm nach Hause. Sprich mit deinem Vater. Das ist das, was ich alles für mich dahinter verbirgt Jesus, dein Hohepriester, der dich kennt und dich auf seinem Herzen trägt. Gott segne.